Uhr, hier ist Trias Berlin. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. In Los Angeles ist am Donnerstagabend das Ergebnis der Obduktion des ermordeten Senators Robert Kennedy bekannt gegeben worden. Als Todesursache wird darin die Schusswunde genannt, die bei dem Eindringen einer Revolverkugel in das Gehirn entstanden war. Von ärztlicher Seite wurde ergänzend mitgeteilt, es sei mit Sicherheit anzunehmen, dass Metallsplitter der an der rechten Seite in den Hinterkopf eingedrungenen Kugel schwere Schäden im Gehirn verursacht hätten. Die Sondermaschine mit den sterblichen Überresten von Senator Kennedy befindet sich gegenwärtig auf dem Flug von Los Angeles nach New York. Dort soll Kennedy am Freitag im St. Patrick's Dome aufgebahrt werden. Am Sonnabend wird er auf dem Nationalfriedhof von Arlington an der Seite seines ermordeten Bruders, Präsident John F. Kennedy, beigesetzt. Unter dem Eindruck der neuen Gewalttat hat das amerikanische Repräsentantenhaus einem Gesetz zugestimmt, das den Verkauf von Schusswaffen in den Vereinigten Staaten einschränkt. Der Senat hat die Vorlage bereits gebilligt. Senat und Repräsentantenhaus sprachen sich ferner für Gesetze zum Schutz der Präsidentschaftskandidaten aus. Die von beiden Häusern des Kongresses verabschiedeten Vorlagen weichen jedoch inhaltlich voneinander ab. Deshalb soll jetzt ein gemeinsamer Entwurf ausgearbeitet werden. Die Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen, zu denen auch Robert Kennedy zählte, haben ihren Wahlkampf für einige Tage eingestellt. Ein Sprecher der Demokratischen Partei sagte, die bisher auf Kennedy festgelegten Delegierten könnten jetzt frei entscheiden, für wen sie bei der Nominierung des Präsidentschaftskandidaten stimmen wollten. Zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs in Ost und West haben der Witwe Robert Kennedys und Präsident Johnson ihre Anteilnahme ausgesprochen. Darunter sind Königin Elisabeth von England, der französische Staatspräsident de Gaulle, der sowjetische Ministerpräsident Kosygin, der jugoslawische Präsident Tito, Bundespräsident Lübcke, Bundeskanzler Kiesinger und Berlins regierender Bürgermeister Schütz. Die Witwe des vor 2 Monaten ermordeten amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King stellte in ihrer Kondolenzbotschaft die Frage, wie viele Menschen noch sterben müssten, ehe die amerikanische Nation sich in gerechter Empörung erhebe und ein Ende der sinnlosen Gewalt fordere. Über das Motiv für den Anschlag auf Robert Kennedy besteht bisher keine Klarheit, da der Attentäter, der Jordanier Sirhan, jede Äußerung darüber verweigert. Zur Vorbereitung der Mordanklage gegen Sirhan findet am Freitag ein erster Gerichtstermin statt. Die Polizei von Los Angeles fahndet nach einer jungen Frau, die sich in der Nähe des Attentäters aufgehalten haben soll. Schwere Zusammenstöße haben sich am Donnerstagabend in Paris zwischen etwa 2000 Arbeitern und Studenten sowie ehemaligen Frontkämpfern ereignet. Die Auseinandersetzungen, in deren Verlauf zahlreiche Personen verletzt wurden, dauerten über 2 Stunden. Die Arbeiter und Studenten hatten gegen das Vorgehen der Polizei gegen Personen demonstriert, die den Streik fortsetzen wollen. Am Triumphbogen trafen sie mit den Kriegsveteranen zusammen, die anlässlich des 24. Jahrestages der alliierten Landung in der Normandie am Grabmal des unbekannten Soldaten einen Kranz niedergelegt hatten. Als die Demonstranten die ehemaligen Frontkämpfer beschimpften und die Internationale sangen, kam es zu Schlägereien, in die auch die Polizei eingriff. Nach mehrwöchigem Streik ist in weiten Bereichen der Industrie und der Wirtschaft Frankreichs am Donnerstag die Arbeit wieder aufgenommen worden. Mit der Normalisierung des zivilen Flugverkehrs ist in den nächsten Tagen zu rechnen. In Belgrad wird das Hauptverwaltungsgebäude der Universität weiterhin von Studenten besetzt gehalten. Im Namen der Hochschüler forderte das Studentische Aktionskomitee eine Fernsehdiskussion mit Staatspräsident Tito. Das serbische Innenministerium dementierte unterdessen Gerüchte über Massenverhaftungen von Studenten. In der Mitteilung heißt es, einige Personen, die vorübergehend festgenommen worden seien, befänden sich wieder auf freiem Fuß. Gegen einzelne Verdächtige, über deren feindliche Aktivität Informationen vorlegen, würden jedoch gesetzliche Maßnahmen eingeleitet werden. Ein Belgrader Gericht hat am Donnerstag ein von der Staatsanwaltschaft verfügtes Vertriebsverbot der letzten Nummer der Zeitschrift Student wieder aufgehoben. Das Blatt hatte die Polizei in einem Artikel beschuldigt, sie habe im Verlauf ihres brutalen Einsatzes gegen Demonstranten auch Schusswaffen benutzt. In Belgrad sind die Außenminister Jugoslawiens und Großbritanniens, Nikezic und Stewart, zu zwei Gesprächen über die internationale Lage zusammengetroffen. Nach einem Bericht der deutschen Presseagentur stellten die Außenminister dabei fest, dass ihre Auffassungen in vielen Fragen weitgehend übereinstimmen, beim deutschen Problem jedoch auseinandergehen. Dem Bericht zufolge erklärte Stewart, dass die angestrebte Einheit Europas nicht länger nur eine Angelegenheit Westeuropas sei. Beide Außenminister hätten eine europäische Sicherheitskonferenz nach sorgfältigen Vorbereitungen als nützlich bezeichnet. Jedoch habe Stewart betont, dass daran auch die Vereinigten Staaten und Kanada teilnehmen sollten. Der südvietnamesische Minister Dan ist wegen einer Rede, in der er direkte Gespräche mit dem Vietcong befürwortet hatte, von einer Reise durch die Vereinigten Staaten nach Saigon zurückgerufen worden. Die Regierung hat Gespräche mit den Vietcong strikt abgelehnt. Im Zentrum Saigons sind am Abend über 10 Raketen eingeschlagen, die von kommunistischen Stellungen abgefeuert worden sind. Einige gingen in der Nähe des Luftstützpunktes Tan Son Nhut nieder. Der Sicherheits- und Verteidigungsausschuss des tschechoslowakischen Parlaments hat der neuen Leitung der Armee das volle Vertrauen ausgesprochen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Četika hatte Verteidigungsminister Zur zuvor über den gegenwärtigen Stand der Ausbildung sowie über Verteidigungs- und Sicherheitsprobleme berichtet. Der tschechoslowakische Generalmajor Čepický hat erneut Berichte über eine angeblich geplante ständige Stationierung sowjetischer Truppen in der Tschechoslowakei dementiert. Vor Pressevertretern in Prag sagte er, die zu den Stabsmanövern in die Tschechoslowakei kommenden Einheiten würden nur kurze Zeit im Lande bleiben. Bundesaußenminister Brandt und Staatssekretär Laar trafen am Abend in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten de Jong und Außenminister Lünz zu einem inoffiziellen Gespräch über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen. Die Begegnung fand anlässlich der Einweihung der restaurierten deutschen Botschafterresidenz statt. Der regierende Bürgermeister Schütz, der sich gegenwärtig in Israel aufhält, hatte am Donnerstag in Jerusalem ein politisches Gespräch mit Außenminister Eban. Bei mehreren Reden hob Schütz den Willen der Deutschen hervor, ihren Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten. Das Funktionärsorgan der SED, Neuer Weg, hat in seiner neuesten Ausgabe Argumenten widersprochen, wonach unter den Bedingungen einer technokratischen Gesellschaft die Intelligenz eine führende Rolle beanspruchen müsste. Vor allem tschechoslowakische Parteitheoretiker hatten in jüngster Zeit diese Auffassung vertreten. Das SED-Organ schreibt dazu, bürgerliche Ideologen versuchten, die Arbeiterklasse zu entmündigen. Diese Bemühungen seien aber zum Scheitern verurteilt, da sich in der DDR die Klassen und Schichten mit dem Sozialismus identifizierten. Der Wetterbericht. Temperatur um 0 Uhr 17 Grad. Nachts von Westen nach Osten übergreifende Bewölkungszunahme und nachfolgend besonders im Norden etwas Regen. Örtlich auch Gewitter. Temperaturrückgang auf 14 bis 10, in Berlin auf 12 Grad. Am Tage Wechsel von Aufheiterungen und starker Bewölkung und einzelne Schauer. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Höchste Temperaturen 18 bis 22, in Berlin bei 21 Grad. Sie hörten Nachrichten gesprochen von Eberhard Martusch. Die nächsten Nachrichten bringt Rias um 1.30 Uhr. Es ist jetzt 0.40 Uhr. Hören Sie jetzt Hanno Krämer.
Mit dem Tod von Robert Kennedy ist wahr geworden, wovon noch gestern Millionen Menschen in und außerhalb der Vereinigten Staaten hofften, dass es abgewendet werden könne. Zum zweiten Male wurde ein Kennedy Opfer eines politischen Mordes. Amerika erblickt ein Menetekel. Es ist nicht allein die persönliche Tragödie, die bestürzt. Beide Brüder hatten gelegentlich angedeutet, dass sie ihr Schicksal in der Hand des Zufalls, auch des Schlimmsten, sahen. Beide hatten wohl in dem Bewusstsein gelebt, dass höchster Ehrgeiz auch höchstes Risiko bedeutet. Es ist auch nicht allein die Tragödie einer einflussreichen Familie, die die Zeitgenossen bewegt. Es ist eine politische Tragödie, die die Zuschauer eher in Resignation und Hilflosigkeit als belehrt und aufgerüttelt zurücklässt. Wenn der Schock dieser beiden Tage abgeklungen sein wird, wenn Amerika nach den Tagen der Erschütterung und der Trauer wieder in seinen Alltag zurückkehren und der 5. Juni 1968 Gegenstand kühlerer Betrachtungen werden wird, dann mag man vom Verlust eines begabten, vielleicht sogar berufenen Politikers sprechen, der sehr früh eine erfolgreiche Karriere begann, aber auch sehr früh, im Alter von 42 Jahren, als Opfer eines Mordanschlages endete, bevor er den Gipfel seines Lebensweges erreichen konnte. Man wird sich an den jungen Juristen erinnern, der, nachdem er vorübergehend im Senatsausschuss für unamerikanische Aktivitäten mitgearbeitet hatte, sich Ende der 50er Jahre einen Namen machte, als er kriminelle Praktiken in Gewerkschaften aufdeckte. Man wird ihn vor allem als den engsten Vertrauten und Mitarbeiter seines älteren Bruders John im Gedächtnis behalten, für den er mit großem Geschick Wahlkampagnen organisierte und unter dessen Präsidentschaft er das Justizministerium leitete. Robert Kennedy bewährte sich damals nicht nur in seinem eigenen Ressort. Er hat nicht nur kritische Situationen, die im Inneren durch die Rassendiskriminierung in den Südstaaten entstanden, gemeistert und die neue Bürgerrechtsgesetzgebung vorbereitet. Er erwies sich auch während der Kuba-Krise von 1962 als der besonnenste Ratgeber des Präsidenten bei seinem Weg auf dem schmalen Grat zwischen Atomkrieg und politischer Kapitulation. Nach der Ermordung des Bruders fiel Robert Kennedy zwangsläufig dessen politisches Vermächtnis zu. Ihm, dem manche Kritiker nachsagten, seine Politik sei nur Machtstreben. Aber die Entwicklung hat gezeigt, dass Robert Kennedy immer deutlicher seine eigene Sicht der neuen Grenze der USA am Ende der 60er Jahre entwarf. Als er vor kurzem den Wettbewerb um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten aufnahm, trat er in die Arena als Vertreter eines liberalen Bürgertums und als ein Mann mit persönlicher Anziehungskraft für junge Leute, aber auch als Kandidat, der in den beiden großen Fragen, über die die Nation in sich zerfallen ist, klare Positionen bezogen hat. Für eine Durchsetzung der Gleichberechtigung der Neger, gegen die bisherige Vietnam-Politik. Der Vorwahlkampf ist seit dem Attentat auf Kennedy unterbrochen. Die Voraussetzungen für die kommenden innenpolitischen Entscheidungen sind völlig umgestürzt. Aber die Präsidentenwahl wird stattfinden, wie die Verfassung es vorschreibt. Und Amerika wird keine Gelegenheit haben, sich zu fragen, ob es einen zweiten Kennedy im Weißen Haus haben möchte. Ein anderer Kandidat wird gewählt werden. Die amerikanische Politik wird zur Tagesordnung zurückkehren müssen. Und doch wird in der Nation ein Schuldgefühl zurückbleiben. Eine unbewältigte Erinnerung, die selbst im Verhalten gegenüber dem lebenden Robert Kennedy als irrationales Moment der Befangenheit spürbar war. Um wie viel stärker wird sie künftig sein? Noch immer sind die Motive und die Hintergründe jenes Anschlags, der dem Leben des Senators Kennedy ein Ende setzte, im Dunkeln. Aber die Stimmen, die in den letzten 24 Stunden in den Vereinigten Staaten zu hören waren, lassen erkennen, dass sich kaum jemand mit dem Trost zufrieden gibt, dass die Tat möglicherweise nicht im Schoße der amerikanischen Gesellschaft reifte. Wenn Präsident Johnson selbst von einem verhängnisvollen Klima des Extremismus sprach und seine Landsleute beschwor, der Gewalt Einhalt zu gebieten, so hat er wohl hinreichend deutlich gemacht, dass sich von den Schüssen jenes jungen Mannes in Los Angeles das ganze amerikanische Volk betroffen fühlen muss. Arthur Schlesinger, der beiden Kennedys nahestand, ging noch weiter. Er machte für die Schüsse auf John und Robert Kennedy und auf Martin Luther King eine Erbschaft der nationalen Vergangenheit und die Gewalttätigkeit des Krieges in Vietnam verantwortlich, dessen Frucht Hass und Gewalttätigkeit im Lande selbst seien. Diese Worte haben bereits erregten Widerspruch hervorgerufen. Und doch scheint es, als liege die Hoffnung Amerikas in diesen dunklen Tagen im Beginn einer Selbstprüfung, die allein neuen Hass, neue Gewalttätigkeit zwischen Einzelnen und zwischen Gruppen wird vermeiden können. John Kennedy, Martin Luther King und Robert Kennedy sind Märtyrer einer besseren Gesellschaftsordnung, die erst noch errungen werden muss.
Es sprach Hanno Krämer.